Die Atlas-Initiative präsentiert das Freiheitssymposium in Dessau. Es spricht Dr. Markus Krall über die metaphysischen Grundlagen einer Ordnung der Freiheit.
Ich leite mal meinen kleinen Vortrag mit einem ursprünglich nicht geplanten Zitat von Charlie Kirk ein, der in einem Interview mit Tucker Carlson gesagt hat, wenn man verstehen will, was passiert, dann muss man verstehen, dass wir nicht gegen Mächte aus Fleisch und Blut antreten, sondern gegen die Finsternis, gegen die Fürstentümer der Finsternis und der Dunkelheit. Und ich glaube, genau da liegt, ich habe es vorhin in meinen einleitenden Worten schon angedeutet, ein Stück weit die Krux. Wir können die Freiheit nicht außerhalb des Metaphysischen begreifen. Das geht nicht, ist nicht möglich. Sondern wir müssen die Frage stellen, wenn die Natur des Menschen die Freiheit bedingt und die Freiheit die Natur des Menschen beinhaltet, was bedeutet das und wo kommt es ursprünglich her? Und meine Hypothese ist, es hat eben was zu tun, nicht nur mit der Metaphysik als solcher im allgemeinen Sinne, sondern es hat was zu tun mit den christlich-jüdischen Grundlagen unserer westlichen religiösen Anschauungen, die auch letzten Endes die Aufklärung hervorgebracht hat. Ja, es ist ja nicht so, dass es war zwar historisch so, dass die Aufklärung gegen diejenigen Machthaber, die die Religion instrumentalisiert haben, durchgesetzt werden musste, aber mit den Argumenten der Religion. Das ist aber ein lautes Geräusch hier. Und deswegen habe ich auch hier das Eingangsbild, die Erschaffung des Menschen. In der Sixtinischen Kapelle, glaube ich, ist das an die Wand bzw. an die Decke gemalt. Die Erschaffung des Menschen. Der Übersprung des göttlichen Funkens. Und das, meine Damen und Herren, was Gott sozusagen uns mit auf den Weg gegeben hat, diese Fähigkeit zur Selbstreflexion, dieses wir sehen in den Spiegel und erkennen uns, das sind die eigentlichen Grundlagen, von denen wir hier ausgehen dürfen. Ich zitiere jetzt mal die Genesis, erstes Buch Mose. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn, aufhören, als Mann und Weib. Unglaublich. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Ich glaube, vom 67. Geschlecht hat Gott einfach nur keine Ahnung gehabt. Aber das wissen die ja in Berlin besser als der liebe Gott oder so ähnlich. Wenn wir die Frage stellen, was sind wir denn, dann kommen wir unvermeidlich zur Frage, was ist das Ich? Das Ich ist ja etwas, von dem man uns erzählt, also das Selbstbewusstsein, die Selbsterkenntnis, die Reflexion des Menschen, dass ich erkenne mich im Spiegel, ich weiß, dass ich bin. Ja, ich bin eine Entität, die auf sich selbst reflektiert und sich selbst erkennt. Und dieses Selbstbewusstsein unserer eigenen Existenz ist ein Geheimnis, das nicht gelüftet werden kann, meine Damen und Herren. Es kann nicht gelüftet werden, jedenfalls nicht durch die Wissenschaft. Hier findet die Wissenschaft ihre Grenze. Warum ist das so? Wir wissen aus der Wissenschaftstheorie, dass objektive Erkenntnis, also die schlussendliche Einsicht und das Wissen, was wahr ist und was nicht wahr ist, nicht möglich ist. Wir nähern uns der Wahrheit nur an. Und wie machen wir das? In der wissenschaftlichen Methode? Durch die sogenannte intersubjektive Vergleichbarkeit. Die intersubjektive Vergleichbarkeit bedeutet, zwei Individuen schauen auf den gleichen Datensatz, lesen ihn in der gleichen Weise und ziehen die gleichen Schlussfolgerungen daraus. Und diese übereinstimmenden Schlussfolgerungen können sie miteinander vergleichen und durch Logik einsehen, dass da wahrscheinlich was dran ist. Unser Ich, meine Damen und Herren, entzieht sich einer solchen Betrachtung. Denn unser Ich bedeutet, dass nur wir selbst dieses Ich wahrnehmen können. Ich kann ihr Ich nicht wahrnehmen, sie können mein Ich nicht wahrnehmen. Es wird niemals intersubjektiv nachgeprüft werden. Auch wenn die Vertreter des Transhumanismus behaupten, dass es anders sei. Es wird nichts draus. Wir kriegen alle naselang eine neue, angeblich wissenschaftliche Theorie serviert, mit der das Ich angeblich irgendwie repliziert werden könnte. Es wird uns erzählt, dass Maschinen Bewusstsein erlangen können, meine Damen und Herren. Das wird nicht passieren. Das sind nur Algorithmen, komplexe Algorithmen, Algorithmen, die so gut sind, dass sie uns ein Ich vortäuschen können. Den Turing-Test bestehen sie, aber der Turing-Test ist kein Beweis für das Ich. Er ist nur ein Beweis für die Unzulänglichkeit unserer Fähigkeit, das Fehlen des Ichs zu erkennen. Und da das Ich sich damit einer intersubjektiven Vergleichbarkeit entzieht, kann es per Definition nicht wissenschaftlich erforscht werden. Das Ich bleibt ein Geheimnis und damit ist es metaphysisch. Das bedeutet, wir sind Zeugen unseres eigenen Ichs und damit sind wir Zeugen der Tatsache, dass es etwas gibt, was die Wissenschaft nicht erklären kann und auch niemals erklären wird, weil eben die Methode der Wissenschaft die intersubjektive Vergleichbarkeit ist. Und diese technische Replikationsidee, dass man das irgendwie mit KI machen könnte, also nichts gegen KI, meine Damen und Herren, ich arbeite auch mit KI. Das ist eine wunderbare Sache, die kann die Produktivität enorm steigern. Also ich würde behaupten, meine Produktivität steigt durch die Verwendung von KI ungefähr um 500-1000%. Dinge, für die ich früher 3 Monate gebraucht habe, mache ich jetzt teilweise an einem Wochenende. Aber das ersetzt kein Ich, das ersetzt nicht die kritische Reflexion, das ersetzt nicht den Willen. Und deswegen finden wir über dieses metaphysische Ich zu der Frage, wo kommt dieses Ich her? Meine Theorie dazu ist, es ist göttlicher Natur. Es ist uns von Gott gegeben, es ist das, was uns Gott gleich macht. Und der Meinung waren anscheinend auch die amerikanischen Gründerväter. Die beriefen sich nämlich in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die nächstes Jahr ihren 250. Jahrestag hat, ihren 250. Geburtstag von 1776, schrieben sie diesen wirklich unfassbaren Satz, den ich hier auch in Gänze wiedergeben möchte. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind. Nicht gleich im Sinne des Sozialismus. Sie sind nicht gleich, sie sind keine Roboter, sie sind nicht uniformiert, sondern sie sind gleich vor Gott und dem Gesetz. Dass sie von ihrem Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten begabt worden sind, worunter sind das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Diesen Satz muss man ab und zu lesen und sacken lassen, meine Damen und Herren, denn er ist von einer Größe, die von unserer politischen Klasse niemand mehr hervorbringen könnte. Wird einfach nicht passieren. Stellen Sie sich mal vor, Frau Baerbock würde sich diesen Satz ausdenken. Oder Frau Faeser. Ja, wird auch nicht passieren. Ja? Für die gilt Captain Kirks wichtigster Satz, Faeser auf Betäubung. Wenn wir etwas tiefer eintauchen in das, was unsere religiöse Quelle quasi, die Bibel und die jüdisch-christlichen Schriften uns noch zu sagen haben, dann stellen wir fest, dass dort eine Reihe von Dingen angelegt sind, die unsere Ordnung der Freiheit definieren. Für die von Ihnen, die Ihren Schafarewitsch, der Todestrieb in der Geschichte, Erscheinungsform des Sozialismus, das ich Ihnen allen, falls Sie es noch nicht gelesen haben, noch mal sehr ans Herz legen möchte, das vielleicht wichtigste Buch des 20. Jahrhunderts. Diejenigen, die ihn gelesen haben, wissen, dass er durch sein Studium sozialistischer Gesellschaften erkannt hat, dass der Sozialismus in Feindschaft zu den 5 Säulen der Zivilisation schlechthin steht. Und die 5 Säulen der Zivilisation zu erkennen, ist eben überhaupt erst möglich gewesen, indem man versteht, warum greift der Sozialismus die eigentlich an? Weil der Sozialismus ein antizivilisatorisches Element ist. Eben der Todestrieb, der Thanatos in der Geschichte der Menschheit. Die erste Säule, auf der die gesamte Zivilisation steht, ist die Individualität, die Anerkenntnis des Menschen als Ich, als Individuum und nicht als Nutztier, als Teil einer Masse, als Zahnrad, so wie der Sozialismus das möchte. Der Mensch bezieht seine Würde nicht daher, dass andere sie ihm zuerkennen, schon gar nicht der Staat. Der Staat, der hat lediglich die Pflicht, unsere Rechte, unsere Würde und unsere Individualität zu akzeptieren und zu schützen. Er ist nicht notwendigerweise da, um überhaupt quasi das institutionelle abzugeben, den institutionellen Rahmen abzugeben, damit das existiert, damit wir unsere Rechte haben. Nein, diese Rechte haben wir von Gott und nicht vom Staat. Der Staat hat sie nur anzuerkennen und zu schützen. Die zweite Säule ist das Eigentum. Denn ohne Eigentum kann ein selbstverantwortetes und damit freies Leben nicht durchgeführt werden. Und, Entschuldigung, das war eins weiter. Jetzt reagiert es nicht. Zu weit. Ja. Ohne Eigentum kann ein selbstverantwortetes Leben nicht durchgeführt werden. Es ist die Grundbedingung für die Gestaltung unseres Lebens. Wenn es kein Eigentum gibt, dann sind wir unser ganzes Leben lang auf Gedeih und Verderb, auf die Gnade des zuteilenden, patriarchalischen, der Tutelar stehenden, unterdrückenden, versklavenden Staates angewiesen. Ohne Eigentum keine Freiheit. Das dritte Element der Zivilisation ist die Familie. Denn die Familie bietet uns nicht nur eine Perpetuierung unseres Selbst über unser eigenes Leben hinaus und damit eine Motivation für die Schaffung von Größerem, sondern sie bietet uns auch den sozialen Schutz und Rückzugsraum, die eigentliche soziale Sicherheit, die der Staat vortäuscht geben zu können, aber in Wahrheit nicht geben kann. Und hier sehen Sie auch den Grund für die Feindschaft des Staates und der Sozialisten gegenüber der Familie. Ganz einfach darin, dass die Familie das Wettbewerbsprodukt zur sozialen Knechtung durch den Staat ist. Das ganze soziale Wesen, uns in Abhängigkeit vom Staat begeben zu wollen, findet ja quasi seine Grenze in der Unfähigkeit des Staates, es auf Dauer überhaupt zur Verfügung zu stellen. Die Familie aber, wenn wir sie pflegen und hegen, die kann uns auf Dauer soziale Sicherheit geben, die der Staat uns nicht geben kann. Und weil der Staat das weiß, steht er im Antagonismus zur Familie. Das dritte Element unserer Zivilisation, meine Damen und Herren, ist die Religion. Und zwar deswegen, weil die Religion in der Lage ist, genau diese Regeln, Individualität, Eigentum und Familie, über die Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende, durch die Generationen zu tragen und zu perpetuieren. Besser als jedes Gesetzbuch, besser als jedes andere Buch, besser als jede Idee, die sonst wie greift. Eine Religion ist in der Lage, Dinge zu kodifizieren und über unvorstellbare zeitliche Strecken zu transportieren und auf diese Weise die Zivilisation langlebig zu machen. Deswegen hat jetzt die westliche Zivilisation so lange existiert. Und deswegen stirbt sie gerade daran, dass sich die Religion abgestreift hat, wie ein altes Hemd, auf das sie keine Lust mehr hat. Und die fünfte Säule der Zivilisation ist Kunst und Kultur. Und zwar deswegen, weil Kunst und Kultur uns in die Lage versetzt, in die Korrespondenz zu treten zwischen uns selbst als Geschöpf und dem Schöpfer. Die Korrespondenz zwischen Schöpfung und Schöpfer ist das, was Kunst und Kultur und Musik leistet. Die Größe der für uns geschaffenen Schöpfung zu erkennen und in Verantwortung und Freiheit sie zu nutzen. Das ist das, wozu uns Kunst und Kultur anregt. Und wenn wir diese fünf jetzt mal mit den 10 Geboten vergleichen, dann sehen Sie durch die vielen Pfeile, die da zwischen bestehen, dass diese 5 Säulen kodifiziert sind in den 10 Geboten. Also beispielsweise, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine Götter neben mir haben. Du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Das alles kodifiziert die Religion als tragende Säule der Zivilisation. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst keine Ehe brechen. Das kodifiziert die Familie. Du sollst nicht stehlen, du sollst das Haus deines Nächsten nicht begehren, du sollst deines Nächsten Frau, Sohn, Tochter, Vieh, noch alles, was er hat, nicht begehren, begründet das Privateigentum. Also, wenn ich etwas begehre, was jemand anderem gehört, dann muss er ja Privateigentum haben. Und wenn ich das nicht tun soll, dann bedeutet es, dass das Privateigentum vor meinem unberechtigten Zugriff geschützt zu sein hat. Das ist natürlich was, was für die Sozialisten eine Ungeheuerlichkeit darstellt, wodurch ihre ganze Existenz darauf beruht, das, was ihnen nicht gehört, zu begehren. Und wenn wir uns anschauen, du sollst nichts Falsches über deinen Nächsten sagen, was kodifiziert sich darin? Die Rechtsstaatlichkeit, das ist quasi so eine Art Prozessordnung. Die Suche nach der Wahrheit in der Auseinandersetzung, wenn man sich streitet. All diese Elemente greifen ineinander und bilden diese 5 Säulen. Das heißt, der ganze Dekalog und alles, was daraus folgt, ist die Grundlage unserer Zivilisation. So einfach kann man es zusammenfassen, im Gegensatz zu den Millionen von Seiten der Bürokratie, die unseres Gesetzesmachers so ausbrüten.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Wenn wir dann die Frage stellen, okay, Krall, wenn du schon so mit der Bibel hast, warum bist du dann eigentlich so gegen das Soziale? Schau dir doch mal die Geschichte vom barmherzigen Samariter an. Warum bist du der Meinung, dass wir nicht mit Steuermitteln das ganze soziale Werk in Szene setzen sollten? Und da dachte ich mir, schau dir mal den Samariter tatsächlich an. Was steht denn da in dem Text? Da steht, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in die Herberge. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, das waren übrigens 2 Monatsgehälter damals, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das ist die Geschichte, in die der Bibel steht. Jemand trifft auf Not und hilft aus freiem Willen freiwillig, denn nur die freiwillige Caritas ist eine wahre spirituelle Caritas. Die sozialistische Version der Bibel, da steht Folgendes drin. Und der Samariter ging zum Steuereintreiber des Herodes und sagte zu ihm, da draußen auf der Straße liegt ein Raubopfer. Geh hin und press mehr Steuern aus den Leuten heraus und gib es mir, damit ich ihm helfen kann. Und der Steuereintreiber ging hin und tat, wie ihm geheißen, und nannte es Solidaritätsdenar. Das ist die Bibel, die anscheinend, also diese Bibel, die anscheinend auch ein großer Teil unserer Kirchenhierarchie derzeit konsumiert. Ich weiß nicht, wo die die gefunden haben, aber in meinem Bücherschrank sicher nicht. Und dann ist die Frage, wie steht denn unsere Metaphysik, unsere Religion zum Staat? Und da habe ich auch eine besonders schöne Stelle gefunden bei Samuel im Alten Testament. Da steht nämlich, dass Gott letzten Endes libertär ist. Gott ist ein Privatrechtsgesellschafter, wahlweise ein Minimalstaatler. Das kann ich auch beweisen. Da steht nämlich Folgendes. Die Israeliten, die wollten also einen Staat, weil sie keinen hatten. Sie waren eine reine Privatrechtsgesellschaft mit Richtern. Es wurde Recht gesprochen. Gab es natürlich auch Korruption, weil Richter Menschen sind und damit bestechlich. Aber es wurde Recht gesprochen. Es gab kein Staat, der irgendwie ein Gefüge produziert hätte, wie das, was wir als Staat bezeichnen. Sie hatten keinen König. Aber es hat den Israeliten nicht gefallen. Die Völker um sie herum hatten alle einen König, der mit Prunk und Gepräge da regiert hat und da den Obermotz markiert. Sowas wollten sie auch haben. Und sie sind dann zu Samuel, dem Propheten, gegangen und sagen, gib uns einen König, der uns regieren soll. Und Samuel betete deshalb zum Herrn. Und der Herr sagte zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen, denn nicht ich habe sie verworfen, sondern sie haben mich verworfen. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Und Samuel kommuniziert mit Gott und Gott sagt ihm, pass mal auf, diese Sache mit dem König und damit mit dem Staat, weil ohne König gab es keine Staatlichkeit in der Zeit, ist eine schlechte Idee. Er sagte nämlich, das werden die Rechte des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinen Wagen und seinen Pferden verwenden und sie werden vor seinem Wagen herlaufen. Er wird sie zu Obersten über Abteilungen von 1000 und zu Führern über Abteilungen von 50 machen. Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Sie müssen seine Kriegsgeräte und die Ausrüstung seiner Streitwagen anfertigen. Brandaktuell, Leute, brandaktuell, ja? Eure Töchter wird er holen, damit sie ihm Salben zubereiten und kochen, backen, wenn das nur alles wäre. Eure besten Felder, Weinberge und Ölbäume wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Von euren Äckern und euren Weinbergen wird er den Zehnten erheben und ihn seinen Höflingen und Beamten geben. Eure Knechte und Mägde, eure besten junge Leute und eure Esel wird er holen und für sich arbeiten lassen. Wann hätte ich angefügt, ihr Esel? Von euren Schafherden wird er den Zehnten erheben, ihr werdet seine Sklaven sein. An jenem Tag werdet ihr wegen des Königs, den ihr euch erwählt habt, um Hilfe schreien. Aber der Herr wird euch an jenem Tag nicht antworten. Doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören. Nein, ein König soll über uns herrschen. Wie auch alle anderen Völker wollen wir sein. Ein König soll uns Recht sprechen und er soll vor uns herziehen und soll unsere Kriege führen. Ja, meine Damen und Herren, was sagt man dazu? Gott ist Privatrechtsgesellschafter. Hier ist der Beweis. Eindeutig, er war libertär. Ja, er war die wahre Inspiration für alle Staatsverächter unter uns. Ja, nimm das hin, christlich-demokratische Union. Was passiert, wenn wir das nicht begreifen? Und ich möchte es mit wenigen Zitaten hier mal zusammenfassen. Roland Bader sagte mal, im Tod sind alle gleich. Deshalb ist der Völkermord die Lieblingsbeschäftigung der Gleichmacher. Also diejenigen, die den Staat verabsolutieren und die Menschen zu seinen Sklaven machen. Igor Schafarewitsch schrieb in der Todestrieb in der Geschichte auf Seite 435, der Tod der Menschheit ist nicht nur ein denkbares Ergebnis, wenn der Sozialismus triumphiert, sondern er stellt das Ziel des Sozialismus dar. Und im Economist vom 17. Dezember 1998 in der Weihnachtsausgabe ausgerechnet, habe ich einen Artikel gefunden über eine Sache, die werde ich Ihnen gleich zeigen, in dem steht, die menschliche Spezies könnte immer noch ihr evolutionäres Potenzial erfüllen, wenn sie nur weggeht. Weggeht, also vernichtet wird. Muss man sich geben. Schafarewitsch hat das Ganze systematisiert, indem er diese fünf Säulen der Zivilisation identifizierte als Feindbilder des Sozialismus. Und da sehen wir, wenn wir die gegenüberstellen, was ist Ehe und Familie im Sozialismus? Es ist ein Feindbild. Und zwar deswegen, weil es ein Bollwerk gegen die Abhängigkeiten des Individuums vom Staat ist. Während in der Freiheit die Familie, so steht es übrigens sogar in unserem Grundgesetz, Grundbaustein der gesamten Gesellschaft und des Staates ist. Das Eigentum im Sozialismus ist abzuschaffen und zu ersetzen durch Gemeinschaftseigentum oder Staatseigentum, mit anderen Worten durch Monopoleigentum. In der Freiheit ist es die Basis der Freiheit durch die Möglichkeit, sich und seine Familie unabhängig zu ernähren, zu behausen und zu beschützen. Die Individualität ist das Feindbild schlechthin. Sie zu zerstören und die anonyme Gesellschaft zu errichten, ist das Ziel des Sozialismus. Erleben wir aktuell in unserem kulturmarxistischen Deutschland, in dem die Individualität auf eine perverse Weise begrenzt wird auf das Sexuelle, somit überhöht, zerdehnt, zerfasert und zur Unkenntlichkeit verzerrt wird, während in der Freiheit die Individualität vor allen Dingen das Recht an der eigenen Person und das Recht auf Privatsphäre bedeutet. Die Religion im Sozialismus ist Opium für das Volk, Feindbild, Gegenstand der Verfolgung, insbesondere die christliche Religion, während sie in der Freiheit die Grundlage des freiheitlichen Wertegerüstes ist, nämlich die christlich-jüdisch inspirierte Aufklärung. Und Kunst, Kultur und Musik sind entweder verboten oder sie werden zerstört oder sie werden missbraucht vom totalitären Regime. Die meisten totalitären Regime waren Bilderstürmer übrigens. Das haben wir jetzt wieder, die Klimakleber und Klimademonstranten, die Kunstwerke von unschätzbarem Wert angreifen, die Islamisten, die die Buddha-Statuen in Bamiyan sprengen. Das alles sind Totalitäre, die Kunst und Kultur angreifen, weil sie das Schöne hassen. Der Sozialismus als Ausgeburt des Satanischen liebt aber die Hässlichkeit. Die Hässlichkeit wird zelebriert. Gehen Sie mal auf eine CSD. Ja? Während sie in einer freien Gesellschaft dem Wahren, Schönen und Guten dient und der Korrespondenz zwischen uns und unserem Schöpfer. Wenn wir uns ansehen, wir leben in einer Phase des Kulturmarxismus, wir haben keine gewaltsame Machtergreifung des Sozialismus wie 1917 in Russland, sondern wir haben die Unterwanderung durch den Kulturmarxismus, die Auflösung aller Dinge, die Zerstörung von Ehe und Familie, die Abschaffung der Unterscheidung von Mann und Frau, die Abschaffung der Unterscheidung von Gut und Böse, die Abschaffung, wie Charlie Kirk es in diesem Interview mit Tucker so wunderbar formuliert hat, zwischen dem Heiligen und dem Profanen. Und dieser Kulturmarxismus dient dazu, die Gesellschaft so lange zu entkernen, bis sie im Chaos versinkt und dann reif ist für die Errichtung eines Staatssozialismus leninistisch-stalinistischer Prägung. Das ist das ultimative Ziel. Dann werden, wenn man also sich anschaut, im Kulturmarxismus, was passiert da? Ehe und Familie werden angegriffen durch die Hypersexualisierung der Gesellschaft, durch die Freigabe der Abtreibung und durch den Staat als Familiensurrogat. Das Eigentum wird erodiert durch die Erosion seiner Verfügungsrechte. Es gehört euch noch, ihr dürft nur nicht mehr mitmachen, was ihr wollt, unter dem Vorwand, dass ihr es ja, ja für das Gemeinwohl dienend einzusetzen habt. Ich sage, Eigentum dient dann am besten dem Gemeinwohl, wenn es marktwirtschaftlich eingesetzt wird, denn nur dann wird es produktiv gemacht. Die Individualität im Kulturmarxismus, staatliche Erziehung, Entfremdung der Kinder, Medienmanipulation, politische Korrektheit, soziale Ausgrenzung, alles, was wir jetzt erleben. Und die Religion, da findet ein Kulturkampf statt, eine antireligiöse Propaganda, die Kampagne der Lächerlichmachung, die Entkernung, die Instrumentalisierung, vor allem von innen. Die Kirchen zerstören sich von innen, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich die Bischöfe an, schauen Sie sich die EKD-Hanseln an. Das sind keine Hirten. Und Sie erinnern mich an den Satz, den ich gelesen habe in dem letzten Buch, das Norman Mailer geschrieben hat. The Castle in the Forest, das Schloss im Wald, wo der Dämon, also wo ein Dämon in der Ich-Perspektive die ganze Geschichte erzählt und dabei an einer Stelle sagt, nirgendwo haben wir so viele Verbündete wie unter den Hierarchen der Kirche. Muss man sich auch geben. Und Kunst, Kultur und Musik werden instrumentalisiert, monopolisiert, verflacht. Ja? Im Staatssozialismus leninistisch-stalinistischer Prägung, das ist dann die nächste Zündungsstufe, sozusagen die zweistufige Rakete. Ehe und Familie, Verbot und Diskriminierung. Eigentum, Verbot und Konfiskation. Individualität geht unter in Militarisierung, Kasernierung, Sklavenarbeit, Abschaffung aller persönlichen Freiheiten. Die Religion wird verfolgt oder verboten. Und Kunst und Kultur wird entweder zensiert oder sie wird instrumentalisiert, im Extremfall auch verboten. Deswegen verbrennen die nationalen Sozialisten Bücher und die internationalistischen Sozialisten religiöse Kunst. Wenn man diese Genozidalität, die der Sozialismus immer gebiert, sucht, dann findet man sie an unerwarteten Stellen. Ich habe es gerade schon erwähnt, in dieser Weihnachtsausgabe von 1998 im Economist. Das war übrigens die letzte, die ich vom Economist gelesen habe. Danach habe ich ihn abbestellt, weil das die Titelgeschichte der Weihnachtsausgabe war. Wurde also ein Artikel unter der Überschrift Sui Genocide, also Völkerselbstmord, veröffentlicht. Und da wurde tatsächlich gesagt, es wäre was Gutes, wenn die Menschheit sich umbringt, um Platz zu machen für eine neue Spezies, die in 100 Millionen Jahren dann vielleicht mal entsteht. Das war tatsächlich die Idee. Die wurde da als gute Idee verkauft. Da wurde noch nicht mal kritisch drauf geschaut. Es gibt eine Gesellschaft, die Gesellschaft für Völkerselbstmord, die residiert in Kalifornien, wo auch sonst. Und die predigt das. Und sie hat es auf die Titelseite des Economist geschafft, in der Weihnachtsausgabe. An solchen unerwarteten Stellen erkennt man, wie weit die Unterwanderung dessen, was wir mal für festgefügt und logisch gehalten haben, durch den Kulturmarxismus mittlerweile gediehen ist. Und das habe ich. Und wie gesagt, Igor Schafarewitsch hat das vorausgesehen und Dimitri Kisoulis hat in seinem Vorwort zum Todestrieb in der Geschichte dazu geschrieben, der Zweck des Sozialismus ist es, das Individuum mit seiner Persönlichkeit auszulöschen. Und zwar deswegen, weil es eigentlich eine satanische Idee ist, das Individuum auszulöschen. Satan ist nicht aus irgendeinem Grund von Gott abgefallen. Wer sich mit den ganz alten theologischen Schriften befasst, der weiß, dass es einen Grund gab. Der Grund war, dass er ein unvollkommenes Wesen, nämlich uns, geschaffen hat und ihm freien Willen gegeben hat, was Luzifer für eine schlechte Idee hielt. Und seitdem ist er damit beschäftigt, Gott zu beweisen, dass der freie Wille für ein unvollkommenes Wesen, wie wir es sind, eine schlechte Idee ist. Und sein ganzes Werk und Streben ist darauf gerichtet, uns zu Dingen zu verleiten, Dinge zu tun, die die Freiheit ad absurdum führen und uns deswegen das Leben kosten. Das ist der tiefere Kampf dahinter. Und deswegen schrieb Dimitri Kisoulis, der das, glaube ich, sehr gut verstanden hat, in seinem Vorwort, Zweck des Sozialismus ist es, das Individuum mit seiner Persönlichkeit auszulöschen. Er kann überall und jederzeit auftauchen, wenn der Mensch die Verbindung zu Gott gekappt hat und das Nichts anzubeten beginnt. Und meine Damen und Herren, wenn eines angebetet wird in dieser Republik, dann ist es das Nichts. Der Dante Alighieri, den ich sehr bewundere, hat mal geschrieben, dass die dunkelsten Plätze der Hölle reserviert sind für diejenigen, die sich in Zeiten einer moralischen Krise heraushalten wollen. Die dunkelsten Plätze der Hölle, meine Damen und Herren. Es gibt ja so einige Spezialecken in der Hölle, aber nirgendwo ist das Gedränge größer als unter CDU-Funktionären. Naja, wenn ich so einen CDU-Ministerpräsidenten auf der Bühne rumtanzen sehe, der die Antifa feiert, eine terroristische Organisation, die Menschen tötet, Menschen verstümmelt, Gebäude abfackelt, Autos abfackelt, Menschen angreift und bedroht wie die SA in den 30er Jahren, dann weiß ich doch, wo man sich da sieht. Und deswegen sage ich, wir dürfen uns in dieser moralischen Krise nicht heraushalten. Die Metaphysik ist kein Abstraktum, das nur zu studieren ist. Die Metaphysik sagt uns auch, was wir zu tun haben, meine Damen und Herren. Und hier werde ich jetzt nicht deskriptiv, sondern normativ. Nicht die Haltungsjournalie ist das, was wir brauchen, sondern die Haltung des Individuums, der das Kreuz durchdrückt, um seine Freiheit und das Leben seiner Familie und derer, die ihm anvertraut sind, zu verteidigen. Das ist wahre Haltung. Alles andere ist Kriechgang. Womit ich am Ende meiner Ausführungen über die Metaphysik der Freiheit angekommen wäre. Ich hoffe, dass ich den Zusammenhang ein bisschen verdeutlichen konnte. Ich weiß, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt, weil für mehr reicht's an der Stelle im Moment noch nicht. Aber es lohnt sich auch, an der Oberfläche zu kratzen, dieses Phänomens, dieser Frage, warum sind wir frei und warum haben wir ein Recht, frei zu sein? Warum haben wir Menschenrechte, die nicht zur Disposition stehen, meine Damen und Herren? Und es gab mal einen ganz wunderbaren Mann, der beteiligt war an der Abfassung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die ich eingangs zitieren durfte, nämlich Thomas Jefferson. Thomas Jefferson hat einige bemerkenswerte Dinge gesagt. Und hier kommt jetzt die Rückkopplung zwischen der Metaphysik und der Metaphysik als Anleitung für unser Handeln. Und zwar deswegen, weil die Freiheit eben nicht etwas ist, was uns der Staat zuerkennt, war ja auch in dem zweiten Vortrag heute schon sehr deutlich geworden, sondern das ist etwas, was uns innewohnt. Und weil es uns innewohnt, haben wir ein Recht auf Freiheit. Und wir haben ein Recht auf unsere Menschenrechte. Und wir haben ein Recht auf einen demokratischen Rechtsstaat. Das sind alles Rechte, die wir haben, die man uns nicht nehmen darf. Aber jedes dieser Rechte wird alle ein bis zwei Generationen angegriffen von einem sozialistischen Tier, das jedes Mal in ein neues Gewand schlüpft. Dieses Gewand war in der Französischen Revolution der Jakobinismus. Dann kam im 19. Jahrhundert die Philosophie, die sich als Sozialismus bezeichnet hat, aber sie war schon vorher da, man hat sie nur anders genannt. Dann kam der nationale Sozialismus, der nichts anderes war als genau das gleiche Ding, der sich aber als Gegenteil des Sozialismus verkleidet hat, weil zu der Zeit die Leute schon gesehen haben, was in Russland abgeht. Dann kam wieder der internationalistische Sozialismus und heute kommt der Ökosozialismus. Und glauben Sie mir eins, meine Damen und Herren, ich habe das schon 2018 in Kirlach gesagt bei der Roland-Bader-Tagung. Der Ökosozialismus, der wird sich als der genozidalste, menschenfeindlichste aller Sozialismusformen erweisen. Und zwar deswegen, weil diese Leute offen sagen, dass der Mensch ein Virus sei, das den Planeten befallen habe. Und natürlich braucht es ein Antibiotikum gegen so einen Bacillus wie uns. Und dieses Antibiotikum ist in den Augen dieser Menschen der Völkermord. Sie sagen es ganz selten offen, aber manchmal sagen sie es. Sie erzählen uns, dass mehr als 500 Millionen von uns keinen Platz hier haben. Die anderen 7,7 Milliarden sollen weg. Erzählt man sich ganz offen in diesen Kreisen. Diese Genozidalität, meine Damen und Herren, ist sozusagen das Gegenstück, die antimetaphysische Ebene, die satanische Ebene, der Menschenfeind in seiner wahren Gestalt. Deswegen ist der Ökosozialismus menschenfeindlich. Er sieht uns bestenfalls als Nutztiere einer neuen Nomenklatura und faschistoiden Elite. Und deswegen gilt der Satz von Thomas Jefferson, meine Damen und Herren, der sagte, der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen begossen werden. Das ist sein natürlicher Dünger. Ich zitiere ja nur. Dankeschön.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de